Direkt aus Europa, Nummer 308, Seite B.
Die Zeit 14.30 Uhr.
Bayern 2 Radio. Weitwinkel.
Landzunge, ein Pakt für den guten Geschmack im Allgäu.
Aber es geht nicht nur um Fleisch. Natürlich hat das Allgäu mehr zu bieten. Käse und Käsegerichte stehen bei den Gastwirten ganz oben auf der Karte. Aber es muss ein guter Käse sein, so wie er in der kleinen Dorfsennerei in Böser Scheidegg im Westallgäu hergestellt wird.
Was soll Sie müssen das sein?
Sie müssen mir drei Päckle richten.
Ja.
Und zwar Bergkäse und von dem Emmentaler.
Das ist wunderbar. Oh, wir nehmen jedes Mal Käse mit, das ist ein Traum. Es sind immer Kunden im Laden der Dorfsennerei, denn auch bei den Touristen hat sich längst herumgesprochen, dass man hier noch echten Allgäuer Käse kaufen kann.
Der ist also wirklich vorzüglich und man weiß, es ist ja kein Silofutter, kein nix und die Leute sind nett und ja, es schmeckt einfach. Qualität.
Ich komme gern nach Böser Scheidegg und kaufe den Käse schon jahrelang. Dieser Käse, wo ich hier kaufe, schmeckt gut und den kann man auch jemand anders auch anbieten. Nicht so ein Plastikkäse, der hat auch einen Geschmack und der ist auch gut. Und ich nehme den Käse auch immer mit nach München, weil in München sind sie so narrisch auf den Scheidekäse.
Molkereimeister Bernhard Specht weiß, wie man einen guten Bergkäse macht. Seit 17 Jahren leitet er die kleine Dorfsennerei und verarbeitet täglich 4.500 Liter Milch.
Zum einen muss es eine ganz frische Milch sein, silofreie Milch natürlich. Dann hat jeder seine eigene Kultur oder sein eigenes Rezept praktisch, wie er den Käse macht. Und dann die Käsepflege spielt auch eine große Rolle, wie man den Käse behandelt. Und dann halt natürlich die reife Zeit. Ein paar Löcher muss dem Käse dann sein, dass er dann im Geschmack einfach cremig ist, nicht zu scharf ist, er darf würzig sein, er darf aber nicht scharf sein, er darf nicht auf der Zunge brennen, das ist ganz wichtig.
Die Frage, wie die Löcher in den Käse kommen, die muss er ziemlich oft beantworten, denn wenn Touristen kommen, dürfen sie auch mal einen Blick in Käseküche und Keller werfen.
Bei der Stoffumwandlung von Fett und Eiweiß bilden die Bakterien aber den Geruch und den Geschmack vom Käse und als Nebenprodukt entsteht ein bisschen Gas. Und das Gas gibt dann die Löcher im Käse.
Die Dorfsennerei in Böser Scheidegg gehört zu Allgäuland. Und diese Großmolkerei mit Sitz in Wangen ist Partner der Landzunge. Das heißt, sie unterstützt die Aktion mit einer gewissen Geldsumme pro Jahr und beliefert natürlich viele Gastwirte mit Milch, Joghurt und Käse. Das ist auch gut so, findet Bernhard Specht.
Viele Wirte denken sich, ja, ich bestelle sowieso beim Großhandel, da bestelle ich den halt mit, da ist er billig. Es muss jeder im Endeffekt selber wissen, ob er wirklich dann den Zulauf von der Kundschaft hat. Das ist natürlich die andere Frage. Aber ein gescheiter Käse ist wie eine gescheite Wurst. Es sind unsere Lebensmittel, die kehren zum Leben dazu. Und was muss ich die Sache von weiß Gott woher herfahren? Alles schreit noch kurze Wege, Ökologie. Und nachher soll man doch bitte schon vor der Haustür zuerst einmal, wo man daheim ist.
Bernhard Specht hat eine sehr dezidierte Meinung über Gastwirte, die mit solchen Produkten arbeiten. Die werden nicht nur am Gast schuldig, sagt er, sondern auch an der Region. Wer da einkauft, wo er lebt, der hilft mit, dass die Kulturlandschaft erhalten bleibt.
Wenn es die nochmal gibt, dann haben wir keine Urlauber und ohne Urlauber haben wir keinen Absatz und nachher es ist ein Kreislauf, wo sich immer wieder schließt.
Der Käse aus Böser Scheidegg kommt auch im Gasthof von Markus Stöckel auf den Tisch. Im Hirschen in Scheidegg wird seit 2 Jahren mit Landzunge-Produkten gekocht.
Alles, was Schwein und Rind ist auf der Speisekarte, ist Landzunge. Komplett. Es ist ganz einfach. Es ist der Sauerbraten vom Allgäuer Rind, das eingelegt wird eine Woche im sauren Sud. Oder genauso ist es auch beim Rostbraten und beim Schweinebraten, der Krustenbraten, selbst sogar das Schnitzel, ist alles Landzunge.
Und in diesem Traditionsgasthof kriegt man noch Gerichte, die man heutzutage selten auf einer Speisekarte findet, einfach deshalb, weil sie Arbeit machen.
In der Einheitsküche, die es auf der ganzen Welt gibt, ob du auf Mallorca bist oder sonst irgendwo, da gibt es ja nur ein Kalbschnitzel und ein Rindsfilet oder sonst ein Geschicksgericht, wo einfach ganz schnell von der Hand geht. Und wenn man halt richtig kocht, wenn man sich anstrengt, dann muss man den Braten binden zum Beispiel, man muss halt die Kalbsbrust füllen. Man muss das Rindfleisch, wenn man es auch nicht verarbeitet, muss man es richtig marinieren oder zum Beispiel das Gulasch ein bisschen einlegen. Man muss halt was dafür tun, dass es schmeckt und dann schmeckt es halt umso besser, und vor allem wenn man weiß, wo es herkommt.
Ein Schnitzel runterschneiden, ein Steak in die Pfanne hauen, das kann jeder, sagt er und wettert gegen die Allerweltsküche, die viele seiner Kollegen anbieten. Fertiggerichte, aufgewärmt in der Mikrowelle, Suppen und Soßen aus Tüten und Päckchen mit Glutamat, künstlichen Aromen und Konservierungsstoffen.
Die Leute kommen rein, haben so kleine Zettel dabei, was sie alles essen dürfen. Und da muss man schon überlegen, woher kommt es. Und ich denke, man kann durch Essen krank werden. Und ich denke, viele Leute haben ihre Probleme, weil sie wie allen weg einfach zu sehr geschludert haben und meines Erachtens viel zu sehr Fertigprodukte zu sich genommen haben.
Seit 2 Jahren ist Markus Stöckeler Landzunge Gastwirt und steht voll hinter der Philosophie aus der Region für die Region.
Also es ist für mich eine Ehre, dabei zu sein. Endlich wird es mal ein bisschen hervorgehoben, dass man also mit Leistung und mit Arbeit und nicht nur mit Tüten aufreißen und schneller Soße zusammenmixen zum Erfolg kommen kann. Ich hoffe, dass es viele andere Kollegen anspornt, auch in Zukunft ihre Betriebe mit ein bisschen mehr Hirn, sage ich mal ganz provokant, umzutreiben.
Ein paar Kilometer weiter steht Hermine Eller hinterm Herd. Im Landgasthof Ellers Einkehr wird noch die typische Allgäuer Küche gepflegt. Sie erinnert sich noch gut daran, wie Landzunge-Missionar Rudi Holzberger bei ihr vorstellig wurde.
Da war er total happy und das sind diese Häuser, wo er gemeint hat, die müssen wir eben mit reinnehmen ins Boot, wo er gute Qualität hat, wo bodenständig sind und vor allen Dingen die Allgäuer Küche präsentieren. Gell? Und so bin ich eigentlich zu Landzunge gekommen und ich bin wirklich begeistert davon.
Es ist nicht etwa so, dass jeder Wirt mittun darf, der mittun will. Er muss schon bestimmte Kriterien erfüllen. Umso besser die Küche, umso größer ist natürlich das Renommee aller Beteiligten. Das haben die Macher längst erkannt.
Früher hat man richtig gekocht. Und das ist, was ich heute auch noch mache. Es wird nichts fertig päckle-mäßig gemacht und das schmeckt der Gast. Zum Beispiel eine Allgäuer Hochzeitssuppe, wer macht das heute? Das ist ein Brätnocken, Leberspätzle, man hat eine Flädle und eine gescheite Rindsbrühe. Ah, die Leute sind weg. Die sind weg, die schmeckt der nicht.
Käse, Kartoffeln, Krautkrapfen, Krautspätzle, Blutwurstkartoffeln sind Spezialitäten hier im Ellerhof. Und der große Renner bei den Gästen ist ein altes Allgäuer Gericht. Brenzmurs.
Es ist von früher her ein altes Bauernessen gewesen. Die Bauern haben viel arbeiten müssen, schwitzen, die haben eine wahnsinnige Verbrennung vom Körper gehabt. Die brauchten Kohlenhydrate, die brauchten Fette, damit sie Kraft gehabt haben. Auch im Winter, wenn sie ins Holz sind. Also der Brenner ist grob geschrotetes Hafermusmehl, wird im Topf angeröstet und mit heißer Brühe dann aufgossen. Das quillt dann ein bisschen so vor sich nach. Und wenn das fertig ist, nur eine halbe Stunde, tut man das halt in die Pfanne rein und macht da Bratkartoffeln dazu.
Die Wirtin fährt gut mit diesem Konzept. An manchen Tagen stehen die Gäste regelrecht Schlange, um in den Genuss ihrer Kochkunst zu kommen. Und für gute Qualität nehmen die Gäste längere Wege und 1-2 Euro mehr durchaus in Kauf.
Ja gut, und wenn ich jetzt 1 Euro mehr verlange wie andere, das zahlen sie gern. Sie haben normal ein gescheites Produkt und auch ein gescheites Essen auf dem Teller. Und das ist wichtig.
Die Gäste, die an diesem Mittag in der gemütlichen Gaststube essen, bestätigen gern, dass es ihnen wichtig ist, woher die Produkte kommen, die sie verspeisen.
Wir gehen ganz gezielt hierher. Erstens, weil in dem Haus hier noch richtig allgäuerisch gekocht wird, heimisch gekocht wird, Allgäuer Gerichte serviert werden. Für uns ist es selbstverständlich, dass die Zutaten aus der Region kommen. Und nach den ganzen Fleischskandalen, die in den letzten Jahren über uns hereingebrochen sind, sollte eigentlich jeder darüber nachdenken, wo geht er essen, was isst er. Und wir kennen hier auch dann teilweise die Lieferanten, die Landwirte, die Zulieferer. Und das ist ein wesentlich besseres Gefühl, als irgendein Fleisch zum Beispiel anonym zu kaufen.
Das ist mir ganz arg wichtig, weil ich also vermeiden möchte, dass man die Produkte durch die ganze Welt hat. Wir haben nämlich hier sehr gute Produkte und da brauche ich das nicht aus Argentinien oder aus Australien.
Freilich lassen sich nach wie vor viele Menschen mit Fertiggerichten und Convenience-Food abspeisen. Aber es gibt Menschen, die sehr genau darauf achten, wo noch gekocht wird und womit, und das werden immer mehr. Die Zeit war reif für eine Idee wie die Landzunge, sagt auch Ralf Hörger. Der Mann hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Als Spitzenkoch hat er der 3-Sterne-Gastronomie den Rücken gekehrt, leitet nun die Großküche im Krankenhaus Lindau und will bei Landzunge mit einsteigen.
Die Regionalität hier am Bodensee und im Allgäu habe ich mir immer auf meine Fahnen geschrieben und habe mir dann überlegt, für meine Patienten, für unsere Gäste im Haus, die guten Produkte von unserer Region einfach auch mit einzusetzen. Und Wir sind es einfach unseren Gästen, unseren Patienten schuldig, dass wir auch Spitzenqualität verwenden. Und ich denke einfach, beim Essen sollte man nicht sparen. Was dann nicht dazu kommt, wir haben so eine wunderschöne Landschaft, so eine wunderschöne Gegend und damit möchten wir halt auch unsere Landwirte, die Produzenten mit dieser Aktion unterstützen. Und ich denke einfach, wenn wir Großen da auch mitziehen, dann wird es auch ein Erfolg.
Und so hat das Krankenhaus Lindau jetzt ein Patenrind auf der Alpe Hörmoos oberhalb von Oberstaufen. Das ist die jüngste Idee von Landzunge-Erfinder Rudi Holzberger. Die Landzunge-Wirte haben eine Alpe mit Patenrindern beschickt. Hinter der kulinarischen steht auch eine ökologische Idee.
Früher war es so, dass die Bauern im Tal sehr froh waren, wenn sie ihre Rinder über den Sommer losgebracht haben, mussten sie sich nicht drum kümmern. Inzwischen ist aber auch der Flächendruck im Tal nicht mehr so groß. Das heißt, sie können auch ihre Rinder im Tal stehen lassen. Das heißt, der Hirte muss froh sein, wenn er überhaupt noch Viecher kriegt. Geschweige denn, dass er noch was dafür verlangen kann. Also seine Arbeit ist auf gut Deutsch nichts mehr wert. Wenn aber die Viecher hier nicht mehr stehen, ist die Idylle kaputt. Und dann bricht das Gesamtkunstwerk halt zusammen.
Im Herbst werden die Tiere abgetrieben und in den einzelnen Gasthöfen verspeist. Aber bis dahin führen sie in frischer Bergluft und auf kräuterreichen Weiden ein Leben wie im Paradies. Gastwirte, die ihre Rinder auf die Alpe in die Sommerfrische schicken, das hat es auch im Allgäu noch nie gegeben. Kein Wunder, dass der Landrat selbst zum Alphorn griff.
Prost nach Wedeberg.
Auf ein Landzungenprojekt.
Sie haben allen Grund, miteinander anzustoßen. Die Bauern und die Gastwirte, die Sponsoren und die Kommunalpolitiker. Die Landzunge entwickelt sich zum Motor für eine ganze Region. Ein Schulterschluss über Grenzen hinweg, von dem alle nur profitieren können. Die Wirte, ihre Gäste und die Landwirtschaft. Aus dem Pakt für den guten Geschmack ist längst ein Pakt für die Marke Allgäu geworden.
In Weitwinkel, Reportage vom Land, hörten Sie Landzunge, ein Pakt für den guten Geschmack im Allgäu. Autorin war Bettina Ahne, Redaktion Jutta Prediger. Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.br-online.de/weitwinkel oder unter folgender Internetadresse www.landzunge.info.
WDR 3 Tageszeichen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Studentenzahlen sind rückläufig und doch haben Bund und Länder im vergangenen Jahr so viel an BAföG gezahlt wie nie zuvor, meldet das Statistische Bundesamt. Der maximale staatliche Förderungsbetrag kommt aber längst nicht allen Studenten zugute. Wenn das Geld also nicht reicht, gibt es ja seit neuestem Studienkredite. Die konnten, so Bundesbildungsministerin Annette Schavan, eine rasante Entwicklung verzeichnen. Wen wundert's, wenn rund 75% der Studierenden gar keinen Anspruch auf staatliche Förderung haben? Da bleibt dann nur der Studienkredit bei einer der staatlichen und privaten Banken. Weil die finanziellen Quellen für ein ordentliches Studium so schwer zu erreichen sind, darf der Kunde-Student auch etwas für den Einsatz seines Euros erwarten. Eine qualifizierte Ausbildung von ebensolchen Dozenten, die mit Engagement und Interesse ihre Sache vermitteln. Das ist aber nicht immer so. Joachim Güntner erzählt die Geschichte vom Professor als Prüfling.
Auch als Journalist passiert es einem nicht alle Tage, dass man weit nach Feierabend von einem unbekannten Professor angerufen wird, weil der ein Thema unserer Aufmerksamkeit empfehlen möchte. Der Mann war hell begeistert. Eine tolle Sache hätten sich die Studenten an der TU Berlin da ausgedacht. Das Internet zu nutzen, um bundesweit die Hochschullehrer und ihre Lehrveranstaltungen zu bewerten, sei zeitgemäße Aufklärung, meinte der Anrufer, ein Rechtswissenschaftler übrigens. Auf der Website www.meinprof.de erhalten Dozenten Zensuren von 1 bis 5. Bewertet werden Fairness, Unterstützung, Arbeitsmaterial, Verständlichkeit, Spaß, also eine lebendige Darstellung des Stoffes, und Engagement. Es gibt Listen mit Tops und Flops. Unser Professor war gut weggekommen. Leicht geschmeichelt erwähnte er die freundliche Bewertung seiner Person im Rating. Dann gestand er ein Dilemma. Zwei seiner Kollegen seien offenbar echte Nullen, unmotiviert und uninspiriert, so miserabel, wie sie abgeschnitten hätten. Ob er jetzt nicht etwas unternehmen müsse, schließlich sei er Dekan und trage für seine Fakultät Verantwortung. Eine hübsche Geschichte. Leider ist sie nicht unbedingt repräsentativ für die Reaktionen, mit denen sich die Macher von meinprof.de konfrontiert sehen. Neben Zuspruch setzt es auch immer wieder Abmahnungen. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen ging gleich als Ganze in die Offensive und drohte mit rechtlichen Schritten, sollten ihre Lehrveranstaltungen weiterhin bewertet werden. Also haben sie die Aachener fast komplett aus dem Rating herausgenommen. Seit November 2005 ist das Forum im Netz. Mehr als 140.000 Bewertungen verteilt auf rund 40.000 Kurse versammelt meinprof.de und täglich werden es einige hundert mehr. Den Verdacht, man wolle mit dem Bewertungsportal den Professoren 1 auswischen, weisen die Betreiber von sich. Natürlich sei Missbrauch nicht ausgeschlossen. Anfänglich habe es beides gegeben. Studenten, die Dozenten mies machten und Professoren, die sich hochjubeln wollten. Doch die Nutzer seien wachsam und machten Meldung. Das regelt sich ganz gut selbst, heißt es. Der Beauftragte für Datenschutz in Berlin, Alexander Dix, sieht das anders. Zahlreiche Beschwerden seitens professoraler Spielverderber haben ihn zum Eingreifen gezwungen. Wer als Dozent in den Flop-Listen auftaucht, befürchtet Schwierigkeiten und bangt um seine Aufstiegschancen. Das studentische Informationsbedürfnis erkenne er durchaus an, sagt Dix, aber die Website biete eine weltweit zugängliche Datenbank und sei rechtlich wie eine Auskunftei zu behandeln. Das deutsche Recht verlange eine Abwägung zwischen den schutzwürdigen Interessen der benoteten Professoren und der Informationsfreiheit. Hier aber würden unkontrolliert Daten abgerufen und außerdem seien viele der Bewertungen nicht objektivierbar. Also erhielten die Website-Betreiber diese Woche Post vom Datenschützer. Sie sollen ihr Angebot grundlegend überarbeiten, zum Beispiel dafür sorgen, dass nur ein geschlossener Benutzerkreis Zugang erhält. Die Studenten wollen sich nicht so schnell geschlagen geben und halten mit ihrem Anwalt Kriegsrat. Wohl nicht zufällig fällt die Einrichtung ihres Professoren-Ratings in eine Zeit, da in Deutschland Studiengebühren eingeführt werden. Manche Studenten protestieren dagegen auf der Straße. Andere, wie die von meinprof.de, scheinen mit ihrer Website zu sagen, wenn wir schon zahlen müssen, dann wollen wir aber auch klar sehen, welche Leistung wir erhalten. Als Reaktion auf den kapitalistischen Geist der Studiengebühren ist dies zweifellos die kongeniale Antwort.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Die Wirtschaft in Österreich wird heuer stärker wachsen als bisher angenommen. Der Internationale Währungsfonds hat seine Herbstprognose veröffentlicht und er sieht darin für Österreich ein Wachstum von 2,8%. Das ist deutlich mehr als der IWF, der Internationale Währungsfonds, noch im Frühjahr berechnet hatte. Damit bestätigt sich der Trend der vergangenen Monate. Wirtschaftsforscher haben die Wachstumsprognose für das Jahr 2006 alle paar Wochen nach oben korrigiert. Christian Willewald hat mit einem Experten des WIFO gesprochen und ihn gefragt, was die Wirtschaft derart antreibt.
Für europäische Verhältnisse sind 2,8% Wachstum ein Spitzenwert. Österreich liegt damit knapp vor Großbritannien und Frankreich und deutlich vor Deutschland und Italien. Mit Wachstumsraten wie in den USA oder gar in Asien kann allerdings kein europäisches Land mithalten. Für China erwartet der Internationale Währungsfonds für heuer ein Plus von 10%, Indien darf mit 8% rechnen. Davon profitiert auch Österreichs Wirtschaft, denn diese Länder kaufen in aller Welt groß ein, auch bei österreichischen Firmen. Mit den steigenden Aufträgen steigt auch die Zuversicht unter Österreichs Unternehmen, meint Ewald Walterskirchen vom Wirtschaftsforschungsinstitut.
Lange Zeit haben wir auf diesen Investitionsaufschwung gehofft, aber die Kapazitätsauslastung der Unternehmen war zu niedrig, also ihre Erwartungen waren nicht stabil genug. Aber in diesem Jahr hat sich doch gezeigt, dass die Unternehmen so optimistisch geworden sind, dass sie jetzt ihre Investitionen deutlich erhöht haben.
Die Unternehmer blicken also im Großen und Ganzen positiv in die Zukunft und geben wieder mehr Geld aus. Auf die Konsumenten und Arbeitnehmer hat sich dieses Gefühl aber noch nicht ganz übertragen. Dabei profitieren auch sie, wenn die Wirtschaft wächst, so wie WIFO-Experte Ewald Walterskirchen.
Das Erfreuliche für den Konsumenten ist, dass mit dem Wachstum die Beschäftigung allmählich steigt. Also die Arbeitsplatzchancen werden besser. Das zweite Positive ist, dass mit dem Wachstum auch die Realeinkommen etwas steigen. In aller Regel steigen sie lang nicht so stark wie das Wirtschaftswachstum pro Kopf, aber tendenziell steigen sie.
Höhere Beschäftigung heißt aber nicht automatisch, dass die Zahl der Arbeitslosen sinkt. Die Wirtschaft bietet zwar mehr Jobs an, allerdings drängen immer mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt.
Die Arbeitslosigkeit ist bis jetzt nur wenig zurückgegangen und das zum Großteil durch vermehrte Schulungen. Aber mit diesem höheren Wachstum ist doch in aller Regel eine starke Beschäftigungssteigerung verbunden und auch ein gewisser Rückgang der Arbeitslosigkeit. Allerdings ist es jetzt so, dass die Arbeitslosigkeit halt nur sehr wenig zurückgeht, weil auch das Arbeitskräfteangebot stark steigt.
Bleibt noch die Frage, wie sich die Wirtschaft im kommenden Jahr entwickeln wird. Da sind die Wirtschaftsforscher vorsichtig, dass sich die Prognosen ständig ändern, zeigt ja das heurige Jahr, in dem die Zahlen alle paar Monate nach oben korrigiert worden sind. Der Internationale Währungsfonds und auch die österreichischen Institute rechnen damit, dass die Wirtschaft um gut 2% wachsen wird, also nicht mehr ganz so stark wie heuer. In Deutschland wird nämlich 2007 die Mehrwertsteuer erhöht. Die Wirtschaftsforscher erwarten, dass das die deutsche Wirtschaft bremst und das dürfte auch die anderen europäischen Länder berühren.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Ozapft ist. Um Punkt 12 Uhr hat der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude mit diesen Worten das 173. Oktoberfest eröffnet. Heuer werden 621 Standbetreiber, Marktkaufleute und Gastronomiebetriebe etwa 6 Millionen Besucher auf die Theresienwiese in München locken. Großer Ansturm wird wieder in den 14 Großzelten erwartet. Unter den Gästen und Mitarbeitern sind auch dieses Jahr wieder zahlreiche Österreicher. Die Wiesn ist mit 12.000 Beschäftigten ein bedeutender Arbeitgeber. Peter Obermüller über den Wirtschaftsfaktor Münchner Oktoberfest.
Die heurige 173. Wiesn ist das längste Oktoberfest der Geschichte. 18 Tage lang werden Gäste aus aller Welt in die bayerische Landeshauptstadt kommen. Der Liter Bier, die Mass, ist wieder teurer geworden. Gabriele Weißhäupl, Tourismusdirektorin in München zur Preisgestaltung.
Bis zu 7,50 Euro. Also das ist ganz schön, ne? Masspreis machen wir nicht. Machen die Wirte, wir haben ja freie Marktwirtschaft, aber so wie es scheint, hat sich der Besucher noch nie abhalten lassen von diesem doch relativ hohen Preis.
6 Millionen Krüge Bier dürften getrunken, rund 480.000 Brathändel, 180.000 Paar Schweinsbratwürste und 90 Ochsen verspeist werden. Unter den 6 Millionen Besuchern sind auch heuer wieder zahlreiche Gäste aus Österreich. Aber auch österreichische Arbeitskräfte sind in München sehr gefragt. Etwa in der Ochsenbraterei, einem Großbierzelt mit 5.900 Sitzplätzen. Manager Andreas Hollenbenders dazu.
Also wir haben eine ganze Menge. Ja, da haben wir alle Couleurs von Kärnten über Tirol, über die Steiermark, Salzburger Land auch. Die arbeiten auch in den verschiedensten Bereichen, also von der Schank über die Küche, ganz extrem natürlich im Service.
Die Herkunft aus Tourismusgebieten ist dabei von Vorteil.
Da sind Österreicher dabei, die kennen wir halt seit Jahren. Die haben uns bis dato die Treue gehalten, kommen teilweise in der zweiten Generation, sowas gibt es auch schon. Muss man den Österreichern lassen, sie wissen halt, wobei es um Tourismus zum Beispiel in den Bergen geht, gerade in Almhütten, Skihütten etc. Das, was hier 18 Tage lang heuer hier auf der Wiesn passiert, bedeutet halt Stress pur. Wer dem halt unterm Jahr schon in zwei Saisonen, Winter und Sommer, einmal standgehalten hat, der sitzt uns sozusagen schon ein bisschen einfacher durch sehr verlässliche Kräfte.
Kerstin Köstinger aus Dorfgastein ist bereits zum 6. Mal auf dem Oktoberfest. Die Salzburgerin arbeitet im Hippodrom, einem Großzelt mit 3.300 Plätzen.
Das Oktoberfest ist wie eine Sucht, einmal und immer wieder. Also das macht einfach Spaß zum Arbeiten. Das ist Ausnahmesituation in 18 Tagen und ist einfach lustig.
Beim heurigen Oktoberfest gibt es Neuerungen, einen großen Familien- und Kinderbereich und erstmals auch Nichtraucherzonen in der Gastronomie.
Und die Maß Bier kostet heuer bis zu 7,50 Euro, im Durchschnitt um 25 Cent mehr als noch im vergangenen Jahr.
Und jetzt ein Kulturtipp für morgen Sonntag. Da findet wieder der Tag des Denkmals statt. Österreichs Beitrag zu den 1991 vom Europarat gegründeten European Heritage Days, also den Europäischen Tagen des Kulturerbes. In ganz Österreich gibt es morgen Gelegenheit, Kulturdenkmäler zu besichtigen, die sonst nicht zugänglich sind. Bekanntere Objekte kann man unter fachkundiger Führung noch besser kennenlernen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Bundesdenkmalamt. Nikolaus Schauerhuber hat mit dessen Generalkonservatorin Eva-Maria Höhle über den Tag des Denkmals und dessen nasses Motto gesprochen.
Wasser, so lautet in Österreich das diesjährige Motto für den Tag des Denkmals. Und das Thema wird dabei in seiner vollen Bandbreite ausgeschöpft. Denn nicht nur historische Heil- und Springbrunnen stehen dabei im Mittelpunkt. Der Bogen reicht von Schiffen, Brücken, Schleusen, es sei dabei etwa nur die Nussdorfer Schleuse von Otto Wagner genannt, und Kanälen, bis hin zur Nutzbarmachung der Wasserkraft, angefangen von Mühlen und Hammerwerken bis hin zu Elektrizitätswerken. Dazu die Generalkonservatorin des Bundesdenkmalamts, Eva-Maria Höhle.
Zum Beispiel Balzarek mit seinem E-Werk in Deutsch-Feistritz, der aus der Wagner-Schule kommt. Und daran sieht man, dass für die berühmten Architekten Nutzbauten dieser Art keineswegs eine minderwertige Aufgabe gewesen sind, sondern denen haben sie sich mit dem gleichen Engagement zugewendet wie anderen Repräsentationsbauten.
Spezialführungen hinter die Kulissen dessen, was sonst auch zu besichtigen ist, etwa was die aufwendige Technik der Wasserspiele im Salzburger Schloss Hellbrunn betrifft, oder auch Präsentationen einzigartiger Objekte, die normalerweise nicht zugänglich sind, werden morgen in ganz Österreich angeboten. Zum Beispiel Schloss Hagenberg im Weinviertel, ein wahres Kleinod barocker Lebenskunst, erzählt der zuständige Betreuer des Denkmalamts Oliver Schreiber.
Das ist ein Objekt aus dem 13. Jahrhundert, was die jetzige Fassung eigentlich im Barock bekommen hat und weitgehend unverändert in die heutige Zeit gelangt ist. Also die Anlage besteht aus einem Wasserschloss mit umgebendem Graben, der noch erhalten ist, und einer hervorragenden Grottenanlage, die noch nicht restauriert wurde. Also man sieht die Beschädigungen auch noch des Zweiten Weltkriegs, die Nutzung als Waschküche. Es ist ein wirklich interessanter, lebenswerter Raum.
Vorrangiges Ziel der Aktion Tag des Denkmals ist es, das Bewusstsein für Kulturdenkmäler in der Öffentlichkeit zu vertiefen. Eva-Maria Höhle.
Die Erhaltung des kulturellen Erbes kann nicht von oben verordnet werden, sondern ist ein ganz breites Interesse der Gesellschaft und besteht aus vielen, vielen Einzelnen. Das sind zum einen die Denkmalbesitzer, aber eben auch die vielen, die ihre Freizeit da hineinpulvern.
Dabei werden im Rahmen des Tag des Denkmals auch problematische Erhaltungsfragen aktueller Projekte erläutert.
Es gibt kein Denkmal, das wirklich für die Zukunft existenzfähig ist, wenn es nicht eine sinnvolle Nutzung hat. Das kann eine ganz normale, zweckgebundene Nutzung sein. Aber natürlich ist auch ein kleines Heimatmuseum eine sinnvolle Nutzung. Also Musealisierung ist sozusagen nicht das Gegenteil einer Nutzung. Es kann auch einen sehr guten Zweck erfüllen.
Offiziell eröffnet wird der Tag des Denkmals morgen Vormittag in Schloss Hof, und zwar am frisch restaurierten Neptunbrunnen. Insgesamt laden morgen österreichweit 141 Denkmäler dazu ein, sich auf die historische Spur des Wassers zu begeben. Vom frühzeitlichen Quellheiligtum bis zum Wasserwerk.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 307. Als 1989 die DDR zusammenbrach,
erkämpften sich die DDR-Bürger die Informationsfreiheit und erfuhren nun, wie schlecht die Kommunisten gewirtschaftet hatten. Als die DDR entstand, wurden die großen landwirtschaftlichen Betriebe aufgeteilt und aus vielen Landarbeitern wurden Bauern. Aber nach sowjetischem Vorbild wurden die Bauern ab 1952 aufgefordert und bis 1960 schließlich gezwungen, sich zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zusammenzuschließen. Die wurden von Kommunisten geleitet und bekamen viel Geld vom Staat. Aber 1989 war die DDR bankrott. Aus so einer LPG, in der man so nicht mehr weitermachen konnte, ist einer der größten Biobetriebe Europas geworden. Aus LPG-Bauern sind Ökobauern geworden und aus der LPG eine Agrargenossenschaft. Hier werden 1200 Hektar ökologisch bewirtschaftet, während man sonst im ökologischen Landbau meist Familienbetriebe mit bis zu 200 Hektar Land hat. In Westdeutschland haben die meisten Biolandwirte viele, nur einen oder zwei Hektar große Flächen und dazwischen liegen konventionell bewirtschaftete Flächen, die anderen Bauern gehören. Das sind andere Strukturen und in der DDR gab es keinen Bioanbau. Deshalb war der Anfang sehr schwer und manche sind aus der Genossenschaft wieder ausgetreten, denn niemand wusste, ob Ökolandwirtschaft auch in so großen Dimensionen funktioniert. Das war ein Experiment, das aber viele nicht gescheut haben. Das Dorf hat 440 Einwohner, ist aber kein Ökodorf, so heißt nur der Betrieb. Im Gasthof Schwarzer Adler wird konventionell gekocht. Aber weil man für die ökologische Landwirtschaft viel Leute braucht, sind in diesem Dorf nur 4% arbeitslos, während die Arbeitslosigkeit in den umliegenden Dörfern bei 20% liegt. Wer konventionell arbeitet, kann 1000 Hektar alleine bewirtschaften. Dann fehlen in den Dörfern Arbeitsplätze und es entwickelt sich keine Kultur mehr. Es gibt kein Dorfleben, keine Dorffeste, keine Kinder und keine Schulen. Das ist in diesem Dorf anders. Das Dorf liegt in einem Naturschutzgebiet. Da gibt es viele Seen und weil Ökobauern möglichst wenig Dünger verwenden, hat sich die Wasserqualität der Seen verbessert und da sterben keine Fische mehr, weil überflüssiger Dünger in die Bäche und Seen fließt. Biobauern produzieren nicht nur Lebensmittel, sondern betreiben auch Landschaftspflege, indem sie für Vogelschutz und Insektenschutz sorgen, weil sie auf chemische Mittel zur Unkrautbekämpfung verzichten. Aber zuerst hatten viele Angst, die Ökologie könnte die Wirtschaftsentwicklung und den Tourismus behindern, wenn auch wohl nicht verhindern. Viele haben das überhaupt nicht verstanden und auch Kommunalpolitiker haben Widerstand geleistet. Die neuen Anbaumethoden sorgten für Verwirrung, Aufregung und Streit. Manche meinten sogar, Biobauern wären eine Sekte. Der Betriebschef hat inzwischen 60 Mitarbeiter und er hat gesagt, dass ihn diese Verantwortung sehr belastet, denn die Jahresabschlüsse sind nie so gut, wie er sie gerne hätte, obwohl die Ökoprodukte in ganz Deutschland verkauft werden. Im Hofladen werden Milch, Joghurt, Butter, Wurst und Fleisch, Obst und Gemüse verkauft, zum Beispiel im November auch Weißrot und Rosenkohl frisch vom Feld. Die Milch wird gleich pasteurisiert und in Flaschen abgefüllt. Bis Berlin sind es nur 50 Kilometer. Da steht die Milch, die am Abend gemolken worden ist, dann schon am nächsten Morgen in den Geschäften. Jeden Tag werden 2400 Liter Milch in Berlin verkauft. Einer der 60 Mitarbeiter ist mit seiner Familie aus Süddeutschland gekommen. Er hat sich über den großen Kuhstall gewundert. Da gibt es keine Boxen wie in konventionellen Ställen. Als er da anfing, verkaufte man nur Milch und Schnittkäse. Erst hat er die Qualität der Milch verbessert und dann die vom Käse. Der Leiter der Abteilung für den Anbau von Gemüse ist aus Holland zugezogen. Ihm gefällt die Landschaft mit den vielen Seen und Wäldern. Er hat gesagt, in Brandenburg ist man mitten in Europa. Er fühle sich schon als Europäer. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 307. Danke.